Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Das Megafon, dem Podcast der Seebrücke Köln. Da sich unsere letzte Folge etwas verzögert hatte, könnt ihr diese neue Folge schon mit kurzem Zeitabstand hören. Am Mikrofon sind heute Johanna
und Sibylle,
beide von der Seebrücke Köln. Wir kommen zu unserer ersten Kategorie, der aktuellen politischen Lage. Da möchten wir über zwei Themen sprechen. Eines davon ist momentan, wir nehmen Ende August auf, täglich in den Medien sehr präsent. Das zweite geschieht still und unbemerkt jenseits unseres Radars.
Ihr habt ganz sicher in den letzten Tagen in den Medien von der Abschiebung von afghanischen Geflüchteten mit deutscher Aufnahmezusage gehört, die von Pakistan, wo sie bei der Botschaft ausharrten, wieder zurück nach Afghanistan geschickt oder geschleppt wurden. Wir springen jetzt mal 4 Jahre zurück, 2021. Kurz nach der Machtübernahme der Taliban sprach der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble von einer, Zitat, moralischen Verpflichtung, die Deutschland gegenüber den Afghaninnen und Afghanen habe. Er sagte wörtlich, wir dürfen die Menschen nicht im Stich lassen. Dann wurde ein Bundesaufnahmeprogramm aufgelegt und einige wenige afghanische bedrohte Menschen kamen danach nach Deutschland. Aber bald schon wurde die Umsetzung immer weiter verschleppt, auch schon durch die letzte Bundesregierung. Die aktuelle Regierung hat sofort auf Stopp gestellt, gesagt, wir beenden alle Bundesaufnahmeprogramme und die Verfahren wurden nicht weiter bearbeitet. So sitzen also jetzt über 2000 Menschen in Pakistan nahe der deutschen Botschaft fest. Alle diese Menschen haben eine offizielle Aufnahmezusage Deutschlands bekommen, aber müssen noch ein nebulöses Sicherheitsverfahren durchlaufen. Darüber hatten wir in unserer vorletzten Podcast-Folge etwas ausführlicher berichtet. Dabei wurden sie längst ausführlich überprüft, sonst hätten sie nämlich gar keine Aufnahmezusage erhalten. Das Land Pakistan hat mittlerweile die Geduld verloren, inhaftiert immer mehr dieser wartenden AfghanInnen und hat jetzt 210 Menschen abgeschoben zurück nach Afghanistan. Menschen, die dort ihr ganzes Hab und Gut verkauft haben, um sich pakistanische Visa leisten zu können. Menschen, denen unter den Taliban Folter und Hinrichtung drohen, Mädchen und Frauen auch Vergewaltigung und Zwangsehe. Zum Glück gibt es in Deutschland Menschen, die diese Afghaninnen und Afghanen nicht alleine lassen. Es gibt mindestens 20 Beschlüsse des Berliner Verwaltungsgerichtes, die klarstellen, dass die Aufnahmezusagen bindend sind. Ihre Nichteinhaltung stellt also eine Rechtsverletzung dar, gegen die geklagt werden kann. Dutzende Organisationen, zum Beispiel Amnesty International, Reporter ohne Grenzen, Medico International, fordern in einem offenen Brief an Außenminister Wadephul und Innenminister Dobrindt, sofortige Ausreisen zu organisieren, anstatt durch Verzögerungstaktik weiter Menschenleben zu gefährden. Die Kabul-Luftbrücke übergab am Sonntag, den 24.08., eine Petition mit 100.000 Unterschriften. Das hat zumindest dazu geführt, dass diese sogenannten Sicherheitsüberprüfungsverfahren für die in Pakistan ausharrenden Menschen mit Aufnahmezusage wieder anliefen und dass sogar baldige Evakuierungsflüge in Aussicht gestellt wurden. Wir finden, das ist ein positives Beispiel dafür, dass solidarisches Denken und Handeln etwas bewirken können. Und dass Rechtsstaatlichkeit und die ungehinderte Arbeit von NGOs in Deutschland noch funktionieren. Was ja bei dem Vorrücken autoritärer Regierungsformen ein unbedingt zu erhaltendes Gut ist.
Wir kommen nun zum zweiten Thema, über das wir zur aktuellen politischen Lage sprechen wollen. Dieses fand von der breiten Öffentlichkeit unbemerkt weit draußen auf dem Mittelmeer statt. Am 24.08. wurde ein Rettungsschiff der zivilen Seenotrettungsorganisation SOS Mediterranee 20 Minuten lang durch die sogenannte libysche Küstenwache beschossen. Diese Situation war mit Sicherheit traumatisierend für die Crew, aber mehr noch für die 87 aus Seenot geretteten Menschen, die an Bord der Ocean Viking genommen worden waren und damit, zumindest für den Moment, in Sicherheit sein sollten. Und dann Schüsse auf das Boot. Glücklicherweise gab es weder Tote noch Verletzte. wohl aber Zerstörung an Fenstern, Navigationsgerät und Rettungsbooten. Und das Risiko einer möglichen Verletzung von Personen an Bord der Ocean Viking wurde ganz klar in Kauf genommen. Das libysche Patrouillenboot, von dem die Schüsse ausgingen, war 2023 von Italien an die libysche Küstenwache übergeben worden und wurde mit EU-Geldern finanziert. Es ist nicht das erste Mal, dass von Booten der sogenannten libyschen Küstenwache Schüsse in Richtung von Rettungsschiffen abgegeben wurden. Aber dieser Vorfall ist in seiner Vehemenz besonders schockierend. Die jahrelange finanzielle, logistische und operative Unterstützung der sogenannten libyschen Küstenwache durch europäische Staaten macht diese Art von Gewalt überhaupt erst möglich. Europa ist schuldig. Denn die Ausstattung der libyschen Küstenwache führt zur Förderung von Gewalt gegen fliehende Menschen, anstatt Solidarität mit Menschen in lebensbedrohlichen Situationen zu zeigen. Es müssen sofort Ermittlungen eingeleitet werden und die Urheber dieser lebensgefährdenden Angriffe müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Dieser Vorfall zeigt einmal mehr, dass jegliche Zusammenarbeit der EU mit der sogenannten libyschen Küstenwache, die ja tatsächlich aus bewaffneten Milizen besteht, beendet werden muss. Nun aber von einem globalen Thema zurück zu unserer ganz lokalen kleinen Welt. Denn in NRW stehen die Kommunalwahlen vor der Tür. Das ist heute unser Thema des Tages.
Am 14. September sind die Menschen in NRW aufgefordert, ihre neuen kommunalen Regierungen zu wählen. Die einen wählen Kandidatinnen und Kandidaten der Parteien, andere wählen den Integrationsrat oder beides. Als Seebrücke Köln beschäftigen wir uns in dieser Podcast-Folge zunächst mit den Vorhaben der Kölner Parteien zu dem Umgang mit geflüchteten Menschen in Köln. Im zweiten Teil stellen wir dann den Integrationsrat für Köln vor.
Auf Initiative der Seebrücke hat sich die Stadt Köln im Februar 2019 per Stadtratsbeschluss zum sicheren Hafen für geflüchtete Menschen erklärt. Jetzt zur Kommunalwahl am 14.09.25 fragen wir, wie wollen die Kölner Parteien das mit Leben füllen, sodass geflüchtete Menschen sich in Köln willkommen fühlen, sich von schrecklichen Erlebnissen auf der Flucht oder im Heimatland erholen können und sich ein gelingendes Leben als Mitglied der Kölner Stadtgesellschaft aufbauen können. Wir haben Wahlprüfsteine an die wichtigen demokratischen Parteien in Köln geschickt. Dabei beleuchten wir nur die Positionen jener Parteien, die sich in der Vergangenheit für die zivile Seenotrettung und die Aufnahme von Geflüchteten eingesetzt haben. Konkret gingen die Wahlprüfsteine an CDU, SPD, FDP, Die Linke, Die Grünen und Volt. Aus den Wahlprüfsteinen wollen wir für diese Sendung folgende zwei Fragen auswählen. Ist Köln mit der Zahl ankommender Geflüchteter überfordert? Und welche Maßnahmen zur Unterstützung wären hilfreich? Alle befragten Parteien haben geantwortet. Zudem haben wir eine Veranstaltung in der Karl-Rahner-Akademie in Köln besucht. Der Titel hieß Ausgrenzung begegnen, Integration fördern. Die OberbürgermeisterkandidatInnen oder ihre VertreterInnen haben dort die Vorstellung ihrer Parteien zu diesen Themen vorgetragen.
Kommen wir zuerst zur Frage, ob Köln überfordert sei mit den Aufgaben rund um die Ankunft und Betreuung geflüchteter Menschen. Wir haben diese Frage gestellt, weil wir ja in den letzten Jahren ständig hören mussten, die Kommunen seien überfordert. Damit wurde auf Bundesebene Wahlkampf gemacht und die repressiven Maßnahmen gegenüber Geflüchteten der letzten Monate wurden damit begründet. Wir wollten also wissen, ob auch unsere Stadt Köln das Argument der Überforderung geltend macht. Zunächst eine kurze faktische Einordnung. In Köln leben derzeit etwa 36.000 Geflüchtete aus 180 Nationen. Davon leben ca. 9.000 in kommunalen Unterbringungseinrichtungen. Das sind allerdings nicht nur neu ankommende Geflüchtete, sondern auch Menschen mit Abschiebehindernissen, Menschen mit Kettenduldungen oder Menschen mit Aufenthaltserlaubnissen, die noch keine Wohnung gefunden haben. Die Zahl der untergebrachten Menschen schwankte in den letzten 10 Jahren zwischen rund 6.000 und 13.000. Höhepunkte gab es natürlich in den Jahren 2016, als eine große Zahl vorrangig syrischer Geflüchteter kam, und 2022, als viele UkrainerInnen vor dem Krieg flohen. Die Unterbringung geflüchteter Menschen ist eine der kommunalen Aufgaben. Andere Aufgaben, die Kommunen und Städte zu erledigen haben, sind die Bereitstellung von Kita- und Schulplätzen, die Ausstattung der Ausländerbehörden und Jobcenter und einige Angebote für Sprachkurse und Arbeitsqualifikation. Nun, keine Partei hat geantwortet, dass Köln überfordert sei. Die Linke hat uns sogar für die so gestellte Frage kritisiert. Aus ihrer Sicht müsste vielmehr gefragt werden, was Köln tun muss, damit alle ankommenden Geflüchteten gut untergebracht werden und sich hier ein gelingendes Leben aufbauen können. Die CDU antwortet ganz klar, eine Überforderung sehe sie nicht. Da die Zahlen rückläufig seien, könne Köln die Unterbringung der Geflüchteten derzeit gut gewährleisten. SPD, Grüne, Volt, FDP und Linke benutzen Formulierungen wie »Die Lage ist angespannt« oder »Die Unterbringung und Versorgung stellt eine Belastung für den Haushalt dar«. Alle fünf letztgenannten Parteien betonen in ihrer Antwort, dass sie jedoch fest zu ihrer humanitären Verpflichtung stehen, Schutz zu bieten für Menschen, die vor Verfolgung, Terror oder Krieg flüchten.
Unsere zweite Frage bei den Wahlprüfsteinen war, welche Maßnahmen zur Unterstützung geflüchteter Menschen wären hilfreich? Alle Parteien haben entweder in ihren Antworten auf unsere Fragen oder bei der Veranstaltung in der Karaner-Akademie ihre geplanten Maßnahmen zur Integration vorgestellt. Durchweg haben sie dabei eine positive Haltung vertreten gegenüber der auch durch Geflüchtete verstärkten Vielfalt in unserer Stadt. Ein zentrales Thema für die Aufnahme geflüchteter Menschen ist immer die Frage, wo sie wohnen sollen. Die CDU hat sich hierzu nicht geäußert. Alle anderen Parteien befürworten, dass geflüchtete Menschen in eigenen Wohnungen wohnen sollten und möglichst keine Gemeinschaftsunterbringung erfolgen soll. Dazu fordert die Linke eine zweite städtische Wohnungsbaugesellschaft, die zu diesem Zweck Grundstücke von der Stadt erhält. Die SPD stellt heraus, dass das Thema billiges Wohnen ein Thema für die ganze Stadt ist und somit Investitionen in diesem Bereich vielen Menschen zugute kämen.
Einig sind sich alle Parteien darin, dass Bildung ein Schlüssel zur gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft ist. Alle fordern, dass die Kita-Plätze ausgebaut werden müssen, sodass wirklich jedes Kind einen Platz erhält. Und dass Sprachförderung sowohl in Kita als auch Schule ganz wichtig ist. Die Linke schlägt vor, die Zahl an erlernbaren Sprachen in Schule zu erweitern. Die CDU möchte gerne bilinguale Schulen mit deutsch-türkischer Sprache errichten. Die Partei Volt erwähnt als einzige Partei auch die Notwendigkeit für Weiterbildung Erwachsener. SPD sowie FDP möchten sich dafür einsetzen, dass ausländische Bildungsabschlüsse schneller anerkannt werden. Manche der Parteien haben auch im Blick, dass für eine gelingende, vielfältige Stadt auch Bildung oder neues Denken derer notwendig ist, die schon lange hier leben. So fordern die Grünen, dass die Mitarbeitenden des Ordnungsamtes interkulturell sensibilisiert werden sollen. Die SPD hätte gerne die Stadtverwaltung bunter. Die FDP schlägt ein migrantisches Dreigestirn vor und fordert, dass die städtischen Unternehmen gezielt Geflüchtete in ihre Personalstrategie aufnehmen sollen.
Viele Parteien betonen, dass die in Köln entwickelten Strukturen zum Willkommen heißen und zur Unterstützung geflüchteter Menschen sehr gut seien. Genannt werden dabei Bürgerzentren, die Antidiskriminierungsstelle, Familienzentren, Beratungsstellen und die Koordinierungsstelle für Ehrenamt. Vor allem Grüne, Volt und SPD fordern, dass diese Strukturen weiterhin städtisch unterstützt werden. Grüne, Volt und CDU heben ehrenamtliche Initiativen hervor und möchten sie weiter fördern.
Im Jahr 2024 waren fast alle Einrichtungen, die mit Beratung und Unterstützung Geflüchteter zu tun haben, aufgrund der Finanzentscheidungen im Kölner Haushalt massiv von Kürzungen bedroht, die teilweise ihre weitere Existenz in Frage gestellt hätten. Nach vielen und heftigen Protesten konnten diese Kürzungen abgewendet werden und für die meisten Bereiche besteht jetzt eine Finanzierungszusage bis 2026. Alle befragten Parteien wären nach einem Wahlgewinn 2026 im Stadtrat. Daher stellt sich natürlich die Frage, wie sie ihre vorgestellten und vielfach positiv bewerteten Vorhaben finanzieren wollen. Und hier zeigen sich die meisten Unterschiede zwischen den Kölner Parteien. Einig sind sich CDU, Grüne und Linke noch darin, dass eine Oberbürgermeisterin oder ein Oberbürgermeister aus ihrer Partei sich dafür einsetzen würde, dass mehr Geld aus dem Bund in die Kommunen kommt. Die SPD wagt vorzuschlagen, dass man auch Geld innerhalb Kölns umschichten könnte und erwähnt zum Beispiel die 1,5 Milliarden, die in die Opernbaustelle fließen. Nur ein kleiner Teil davon würde interkulturellen Zentren das Überleben sichern. CDU und FDP hingegen möchten die Rahmenbedingungen für Wirtschaftswachstum verbessern. Dadurch würde die Gewerbesteuer steigen und schon bei 1% mehr Einnahmen bräuchte man keinen Kürzungsdiskurs. Die Linke dagegen möchte seitens der Politik die Kölner Gewerbesteuer erhöhen, um so die städtischen Einnahmen zu steigern. Denn die Kölner Gewerbesteuer sei aktuell geringer als zum Beispiel die in Bonn. Des Weiteren schlägt die Linke mehr Betriebsprüfungen beim Steueramt vor.
Was Sie und Ihr, liebe HörerInnen, davon am überzeugendsten findet, muss nun jede und jeder selbst entscheiden.
Wir sprechen hier keine Wahlempfehlung aus, finden aber schon, dass man allein an der Anzahl der formulierten Vorhaben merkt, welchen Parteien das Thema stärker am Herzen liegt. Wir persönlich finden die Vorschläge überzeugend, die vielen MitbürgerInnen der Stadt gleichzeitig zugute kämen. Ausreichende Kapazitäten bezahlbaren Wohnraums, genügend Kita-Plätze für alle, gut ausgebildete ErzieherInnen, frühe Sprachförderung, Weiterbildung für benötigte Berufe.
Man könnte sich auch vorstellen, dass SPD und CDU sich klammheimlich freuen darüber, dass ihre Bundesparteien eine aktuell restriktive und oft menschenrechtsverachtende Migrationspolitik durchsetzen, dass also die Bundesparteien den Kommunalparteien Herausforderungen aus dem Weg räumen, indem sie dafür sorgen, dass die Zahl bei uns ankommender Schutzsuchender sinkt. Dadurch, dass zum Beispiel der Familiennachzug zu subsidiär geschützten Geflüchteten verboten wurde, braucht man weniger Kindergartenplätze. Dass so Kinder dauerhaft von ihren oft zuerst geflohenen Vätern getrennt werden und junge Männer ohne ihre Familien hier viel Sinnhaftigkeit verlieren, ist dabei für die Bundesregierung ja nicht relevant.
Oder ein Mitarbeiter einer Erstaufnahmeeinrichtung erzählte mir, dass seine Einrichtung nur noch mit halb so vielen Menschen belegt ist wie vor einem Jahr. Das führt natürlich in der Folge auch dazu, dass demnächst weniger Schutzsuchende der Stadt Köln zugewiesen werden. Man kann sich darüber freuen, dass so die Herausforderungen für die Stadt kleiner werden. Man kann auch ein mulmiges Gefühl haben, weil man ja weiß, dass Fluchtgründe nicht weniger werden und die Fliehenden oft in unerträglichen Situationen irgendwo an der Weiterreise nach Europa oder nach Deutschland gehindert werden.
Was genau unsere Kölner KandidatInnen dazu denken, wissen wir natürlich nicht. Wir haben schon das Gefühl, dass der Grundgedanke, dass Köln eine vielfältige, bunte, multinationale Stadt ist, bei allen Parteien angekommen ist. Jedenfalls, wenn man die Wahlplakate anschaut. Bei allen Parteien finden sich dort KandidatInnen, deren Namen auf eine internationale Familiengeschichte hinweist. Ob das dann auch bedeutet, dass bei den Parteien die Bereitschaft zur Aufnahme weiterer fliehender Menschen vorhanden ist, bleibt offen.
Bei der Veranstaltung in der Karl-Rahner-Akademie haben die beiden Vertreter der CDU und insbesondere der FDP betont, was Geflüchtete leisten müssen, um sich in die Gesellschaft zu integrieren. Der Fokus bei diesen Aussagen hier lag vorrangig auf einer Art Bringschuld der MigrantInnen. Uns ist es wichtig zu betonen, dass Integration keine Einbahnstraße ist und nur gemeinsam gelingen kann. Als Gesellschaft sind wir also gleichermaßen dafür verantwortlich. Jede und jeder muss ein wenig umdenken lernen.
Abschließend möchten wir noch einen Punkt erwähnen, den Grüne und Linke aufgreifen. Sie fordern nämlich ein kommunales Wahlrecht für alle Menschen, die in Köln ihren Lebensmittelpunkt haben. Das gibt es aktuell nämlich nicht. Die Parteien für den Kölner Stadtrat können nur Menschen wählen, die einen deutschen Pass haben. Trotzdem haben auch Menschen ohne deutschen Pass unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, über die städtische Politik mitzuentscheiden, nämlich durch den Integrationsrat. Diesem möchten wir den zweiten Teil unserer Sendung widmen.
Der Integrationsrat ist die Interessensvertretung aller MigrantInnen und Menschen mit internationaler Familiengeschichte. Wir haben uns mit Benazir Poya unterhalten. Sie kommt aus Afghanistan, wo sie für die Johannita gearbeitet hat. Sie wurde als Ortskraft evakuiert und lebt seit November 2021 in Deutschland. Benazir hat sich bei der anstehenden Kommunalwahl für den Integrationsrat als Kandidatin aufstellen lassen und kann uns die Bedeutung dieses Gremiums erklären. Ich sitze hier mit Benazir Poya in einem Café in Köln-Kalk und wir freuen uns sehr, dass wir über dich jetzt etwas mehr über den Kölner Integrationsrat erfahren dürfen. Welche Rolle, was würdest du sagen, spielt der Integrationsrat in unserer Stadt Köln?
Dankeschön. Der Integrationsrat ist eine Plattform Migranten oder internationale Menschen mit Migrantengeschichte. Und der Integrationsrat vertritt diese Menschen und die Spezialrolle des Integrations spielt, das ist Integrations, Zusammenleben, Bildung und auch Chancen in Gleichheit leben oder Zusammenleben, Gleichheit. Das ist alles, das weiß ich über Integrationsrat, ja.
Wie kann man sich das denn konkret vorstellen? Kannst du uns vielleicht ein paar Beispiele sagen, was der Integrationsrat in den letzten Jahren erreicht hat?
Was ich glaube, weil ich neu bin in Köln, in Deutschland, aber was Informationen habe ich, Integrationsrat arbeitet oder unterstützt gegen Rassismus, Bildungschancen und auch so viele Initiativen helfen und unterstützen in dieser Zeit. Wie kann das Gleichheit haben, gleichen Leben haben und auch bereits Stadtrat wegen dieser Migrantensituation und auch wie viele Schwierigkeiten gibt es mit Migranten und auch mit anderen Menschen in der Stadt. Ja.
Hat der Integrationsrat denn in letzter Zeit ein bestimmtes Projekt unterstützt oder eine bestimmte Initiative auf den Weg gebracht?
Bestimmte Projekte, das ist, glaube ich, Rassismusprojekte unterstützt und Bildungschancen, aber ich bin nicht so viel klar, welche Projekte und welche Spezialwerk gemacht, aber Integrationsrat war immer dabei und geholfen, so viele Migranten mit so vielen Problemen, zum Beispiel Integrationsrat immer kämpft mit diesen Terminen, ja, wir haben so viele Probleme, machen Termine in Köln, ja, wegen diesen Migranten und zum Beispiel das Ausländerbehörde ist ein großes Problem und sie kämpft von Anfang bis jetzt und wir kämpfen auch. Und natürlich eine Qualität Kindergarten, ja, Kindergarten für Kinder und auch bestimmte Schule für Jungen und auch für Menschen mit Migrationsgeschichte.
Wer kann denn den Integrationsrat wählen? Also ich als Deutsche mit rein deutschem Pass kann ja dort gar nicht wählen.
Menschen oder Leute, das in Köln von ein Jahr gelebt und hat oder gibt es einen Aufenthaltserlaubnis. Sie können gerne wählen, ja.
Das heißt, ausgeschlossen sind im Grunde nur Menschen, die noch im Asylverfahren sind oder nur den Status einer Duldung haben, richtig?
Ja, genau. Duldung oder weniger als ein Jahr oder kleiner als 16 Jahre. Ja.
Ah, verstehe. Ja, das entspricht ja dem deutschen Wahlrecht auch.
Ja, genau.
Du kandidierst jetzt für den Integrationsrat. Was war denn dabei deine Motivation?
Ich arbeite mit so vielen Frauen und auch mit Migrationsmenschen. Und das ist so viel wichtiger für mich, dass Stimmen von diesen Menschen gehört werden und etwas machen für unsere Leute. Zum Beispiel so viele Leute in Deutschland oder in Köln haben keine Information über Integrationsrat und sie wissen nicht, was wir machen und was sie dürfen machen. Und als Migrant und als Frau, ich möchte immer bei Frauen sein und etwas machen und Stimme sein für Frauen und auch für Migranten, speziell für Migranten, dass sie wissen, keine perfekte Regeln und auch Sprache oder Information wegen Leben, wegen Zusammenleben, wegen Leben in Deutschland und wegen Gleichheit in Deutschland, das ist wichtiger für mich und deswegen ich bin hier und ich habe das kandidiert gemacht, ja.
Hast du einen bestimmten Plan, was du als erstes versuchen möchtest zu verwirklichen, falls du gewählt wirst?
Ein bestimmter Plan ist für mich auch so wichtiger, diesen Terminen. Ja, ja, später in Terminen. Was kann ich machen, ist diese Zeit und etwas einfach machen. Ja, das ist auch möglich wegen dieser modernen Zeit und das ist, wir haben so viele Möglichkeiten, aber das passiert nicht immer, dass immer wir müssen etwas mehr machen, mehr warten, mehr Stress haben. Deswegen am ersten das und dann Kindergartens. Ein Qualität Kindergartens mit guter Betreuung ist auch in meinem Plan, ja.
Ja, ich weiß, da wären dir tausende Menschen dankbar, wenn sie leichter einen Termin beim Ausländeramt bekommen würden, wenn ihr das durch gutes Zureden, durch Druck, durch immer wieder Nachfragen erreichen könntet, dass mehr Personal wirklich eingestellt und qualifiziert wird. Wenn ich einen Personalausweis beantrage, geht das mittlerweile alles online, digital. Ich muss einmal hin, um was zu unterschreiben und einmal abholen. Und das wäre wunderbar, wenn das für Migranten genauso ginge. Wo muss man denn sein Kreuz machen, wenn man dich wählen möchte?
Ja, das ist eine super Frage und sehr gerne Frage. Wenn jemand möchte in unserem Team und unserer Liste wählen, das ist Liste Nummer 2, grüne offene Liste. Zweite Nummer bitte kreuzen.
Ja. Dann wünsche ich dir von Herzen, dass das viele tun. Deine Projekte klingen ganz gut und wichtig. Und wir hoffen, dass wir dann hören, wie es dir ergangen ist.
Vielen Dank und auch vielen Dank für die Einladung und dass es mein Hoffe so viel mitmachen und zusammen machen und so viele Migranten diesen Integrationsrat kennen. Ja.
Wir danken dir. Tschüss.
Wir kommen jetzt zu unserer dritten Kategorie, Narrative. Also, wie wird über gesellschaftlich relevante Themen gesprochen und wie werden sie dargestellt? Wir möchten diese Kategorie heute etwas breiter fassen und einmal über die Bedeutung von Begrifflichkeiten nachdenken, wie sie sich verselbstständigen und irgendwann unhinterfragt von der gesamten Gesellschaft übernommen werden. Wie nennen wir die Menschen, über deren Unterstützung wir jetzt so lange gesprochen haben? Früher AusländerInnen, dann MigrantInnen, häufig verwendet in den letzten Jahren Menschen mit Migrationshintergrund. Was bedeutet hier der Hintergrund? Dass die Menschen eine schwere Zeit des Abschieds und Ankommens hinter sich haben? Was ist dann der Vordergrund? In aktivistischen Kreisen sprechen wir oft von migrantisierten Menschen, denn vielfach handelt es sich um Zuschreibungen von außen, ohne den Hintergrund und die tatsächliche Lebensrealität von Menschen beurteilen zu können.
Auf dem Podium in der Karl-Rahner-Akademie haben alle ParteienvertreterInnen konsequent von Menschen mit internationaler Familiengeschichte gesprochen. Nach unserem Empfinden klingt diese Beschreibung positiv. Die Menschen bringen möglicherweise einen Erfahrungsschatz mit, über den viele nicht verfügen. Vielleicht sprechen sie andere Sprachen oder haben Kenntnisse von anderen Weltregionen, die in unserer immer stärker globalisierten Welt von Vorteil sein können. Der Soziologe und Migrations- und Bildungsforscher Aladin El-Maffa Alani berichtete einmal davon, wie er diesen Begriff während seiner Tätigkeit als Lehrer in einer Berufsschule nutzte Und plötzlich war das etwas Begehrtes, Interessantes, Cooles. Alle SchülerInnen wollten am liebsten eine internationale Familiengeschichte haben.
Wir möchten euch einladen, einmal nachzuspüren, wie diese Bezeichnung Menschen mit internationaler Familiengeschichte für euch klingt. Was schwingt da mit? Sprache beeinflusst die Einschätzung und Bewertung von Dingen, von Vorgängen, von Menschen und der gesellschaftlichen Stimmung. Das zeigt sich beispielsweise deutlich daran, wie sehr sich der Sprachgebrauch rund um die Themen Flucht und Migration nach rechts verschoben hat. Aussagen und Bezeichnungen, die vor 10 Jahren durch die AfD geprägt wurden und für Empörung sorgten, werden heute von PolitikerInnen fast aller Parteien und auch von der Gesellschaft erschreckend selbstverständlich verwendet. Es lohnt sich sicher, im Alltag über geläufige Begrifflichkeiten nachzudenken, sie zu hinterfragen und zu überlegen, ob sie wirklich zu den eigenen Standpunkten passen. Denn Sprache schafft Realität. Vielleicht kann der Begriff Menschen mit internationaler Familiengeschichte hier ein Denkanstoß sein. Schreibt uns gerne eure Gedanken dazu auf Instagram.
Damit kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Bei der von uns besuchten Veranstaltung in der Karl-Rahner-Akademie kamen die VeranstalterInnen am Schluss zu dem Fazit, dass sich alle teilnehmenden Parteien hier auf kommunaler Ebene ganz kölsch-tolerant dargestellt haben und damit viel bunter und migrationsfreundlicher als ihre SpitzenpolitikerInnen auf Bundesebene. Wir hoffen sehr, dass, wer immer gewählt wird, dieser Selbstdarstellung auch Taten folgen lässt. Wir werden das weiterhin beobachten und verabschieden uns hier mit guten Wünschen für ein lebensfrohes, vielfältiges Köln.
In diesem Sinne, tschüss!